Der Punkt, wo wir angefangen haben, hey, lass uns da mal in dieses Thema genau reinschauen, waren, dass ein befreundeter Unternehmer mir gesagt hat, er hatte ein Gespräch mit einer Azubi und die waren in diesem Gespräch drin, zu zweit, wohlgemerkt, und sie holte irgendwann ihr Handy raus und öffnete Instagram. Und er war komplett perplex und fragte so, hallo, wir sprechen hier gerade. Und sie meinte, oh, es tut mir so leid, ich bin so süchtig. Also das hat auch so einen Produktivitätsaspekt tatsächlich, wenn man sich überlegt, ey, wie viel die Leute am Tag am Handy sind, auch in der Arbeitszeit. Deswegen dieser edukative Ansatz. Ich glaube da sehr dran und versuche jetzt gerade tatsächlich auch so ein bisschen selber mal innovativ zu sein und das zu verfolgen.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Jakob Botton. Jakob ist mit seinem Kanal Breaking Lab einer der erfolgreichsten deutschen Science-YouTuber. Einige von euch kennen ihn bestimmt auch aus TV- und Videoreportagen, unter anderem in der ARD-Mediathek, aber auch bei uns bei der Sprint. Und seit kurzem ist Jakob zusammen mit seiner Co-Autorin Doris Medlewitsch auch Sachbuchautor. Druckfrisch im Fischer Verlag erschienen, Die Zukunft neu denken. Innovationen, die unser Leben verbessern. Danke, Jakob, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
Fast wärst du Arzt geworden. dann doch nicht. Warum nicht?
Also mein Vater war Arzt und deswegen war das natürlich erstmal das Naheliegende und ich bin natürlich auch dann manchmal im Krankenhaus mitgegangen, habe so ein bisschen ein Praktikum gemacht und sowas und fand das schon immer sehr beeindruckend, einfach weil dort Menschen geholfen wird und zwar oft mit innovativen Methoden und das fand ich eine sehr, sehr schöne Sache. Ich habe dann doch irgendwie, also mein Interesse für Naturwissenschaften war dann doch so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich studiere jetzt erstmal Physik und mein Zweitfach waren ja Sozialwissenschaften und ich dachte so, ah, vielleicht mache ich erstmal so ein breites Bild auf. Hatte das damals nicht ausgeschlossen, aber dann irgendwann ist man ja so tief drin in dem, was man macht, dass dann jetzt nochmal so ein Umschwenken auf die Medizin ein bisschen viel gewesen wäre. Aber ich fand es immer total spannend und ich finde es total bewundernswert, wenn Leute so ihr Leben ja auch der Medizin dann verschreiben, weil ganz oft ist das ja auch so ein Herzensanliegen. Und genau, deswegen, also ich fand Medizin immer sehr spannend, bin aber auch sehr froh über das, was ich jetzt mache.
Aber eigentlich wolltest du ja Wissenschaftler werden, vermutlich, oder?
Ja, also bin ich ja ein Stück weit auch. Also ich habe ja also gerade erst meine Promotion an der Uni Köln abgeschlossen, wo ich geforscht habe und werde auch weiter forschen. Also habe jetzt tatsächlich auch schon nach der Promotion die ersten Studien angefangen. Und genau, also ich fand dieses Entdecken, das fand ich immer toll, die Neugier dahinter. Und ich meine, ich finde, es ist selten so, dass man sich vornimmt, ich will Wissenschaftler werden. Ich bin am Ende des Tages auch so reingerutscht. Aber ich glaube, man braucht so ein bisschen dieses Mindset. Ich möchte gerne was Neues entdecken. Ich bin irgendwie so ein neugieriger Mensch, wenn man da rein schlittern möchte. Also man muss ja irgendwie dann die Chancen immer wahrnehmen, die sich einem ergeben.
Deine Forschung und deine Dissertation haben ja im Kern auch mit dem zu tun, was zurzeit dein Hauptjob ist, nämlich YouTuber. Kommen wir gleich zu. Aber erstmal, ne, die jungen Leute wollen ja jetzt alle YouTuber werden. Wie wurdest du denn einer und wie ein so erfolgreicher?
Also das war bei mir wahrscheinlich der ungewöhnlichste Weg, den es gibt in Deutschland. Und zwar, ich habe einfach während dem Studium, um mein Studium zu finanzieren, bei einer Produktionsfirma gearbeitet. Und zwar bei der alten Produktionsfirma von Günther Jauch. I&U TV heißt die. Und ich habe da am Anfang ganz basic Aufgaben gemacht. Habe irgendwie, wenn Leute Herrn Jauch geschrieben haben, habe ich dann irgendwie darauf geantwortet. So, ja, vielen Dank für Ihre Zuschriften und so weiter. Habe teilweise so kleine Recherchen gemacht. Das war so ein Studi-Hilfsjob. Und irgendwann kamen die in der Produktionsfirma auf die Idee, naja, wir machen ja nur Fernsehen, machen ja nur klassisches Fernsehen, lass uns auch mal diese Online-Welt erkunden. Die waren sehr spät dran damit. Und die wussten damals schon, also I steht für Information, das heißt, die wussten schon, na, die wollen irgendwie auch was Informatives da im Netz machen. Und ich war halt, ne, mit meinem Studium kam ich denen ganz gelegen, dann war ich noch sehr günstig, weil ich eine studentische Aushilfe war. Und dann haben die mich gefragt, ob ich den ersten Kanal produzieren möchte, allerdings mit jemand anderem vor der Kamera, und zwar dem Philipp Häuser, der damals ein Praktikum bei denen gemacht hat. Also die Produktionsfirma produziert unter anderem Stern TV und da hatte Philipp ein Praktikum gemacht. Und dann haben wir sozusagen da einen Kanal hochgezogen, ich immer hinter der Kamera und habe auch immer gesagt, ich will nicht vor die Kamera. Also der Philipp hat auch schon relativ früh gefragt, ob wir das nicht einfach zusammen vor der Kamera machen wollen. Und eigentlich habe ich immer gesagt, so nee, ich glaube, da sehe ich mich nicht so. Und dann hat Philipp irgendwann tatsächlich witzigerweise ein sehr erfolgreiches Startup gegründet oder ist als CTO dort eingestiegen und hatte plötzlich keine Zeit mehr, weil er ständig in den USA war, weil die da ihre Studien gemacht haben. Und da war so ein bisschen, also entweder hören wir jetzt auf oder ich gehe vor die Kamera. Und das war irgendwie schon so 2 Jahre, vielleicht sogar 2,5 Jahre, nachdem wir das Ganze angefangen haben.
Und das war auch Science-Kommunikation, ne?
Genau, das war also Philz Physics hieß das.
Ein ähnliches Konzept wie das, was du heute machst, oder?
Genau, also ein bisschen anders noch, weil es auf ein noch jüngeres Publikum ausgerichtet war und mehr dieser Fokus auf Physikexperimente. Breaking Lab fokussiert sich ja mehr auf so Zukunftstechnologien, wie kann unsere Zukunft aussehen. Genau, aber sozusagen der Grundgedanke war auf jeden Fall gleich. Und genau, als ich es dann übernommen habe, nach reiflicher Überlegung, haben wir so einen Schwenk gemacht. Ich habe halt gesagt, okay, ich möchte noch mehr dieses Praktische rausholen. Also vorher haben wir wirklich viel, das ist ein Experiment, was ist denn eigentlich die Physik dahinter gemacht, was auch sehr cool war. Aber jetzt wollte ich noch mehr zeigen, so wo hat das denn eigentlich, haben die Naturwissenschaften denn auch einen praktischen Einfluss auf euer Leben? Und genau, so ist dann Breaking Lab entstanden und so kam dann auch dieser neue Themenschwerpunkt.
Wie sieht so eine Woche von dir aus? Ich glaube, du hast in der Regel zwei Videos pro Woche, ne? Hohe Taktung. Hört sich nach viel Arbeit an. Wie ist die organisiert? Wer macht die Recherche? Wer entscheidet über die Themen? Wie viel Zeit dauert es, so eine Folge aufzunehmen und so weiter? Erzähl.
Das ist jede Woche anders. Also es ist keine Woche bei mir sieht gleich aus. Also zum Beispiel heute, ich reise nachher noch nach Darmstadt, habe da eine Lesung. Dann bin ich morgen, übermorgen reise ich nach Zürich, bin dort bei Google für so einen Austauschen inhaltlichen. Und am Donnerstag bin ich in München im Deutschen Museum und habe da nochmal eine Lesung. Und auf den ganzen Zugfahrten korrigiere ich dann die Skripte. Und bei den Skripten ist es so, dass ich ein Team habe, was mir bei den Recherchen hilft, was mir beim Schreiben hilft. Das heißt, es ist eine Redaktion aus 4 Leuten, die auch alle unterschiedliche Backgrounds mitbringen. Also eine ist Biochemikerin, ein Geologe ist dabei, eine Medienwissenschaftlerin, was übrigens unfassbar hilfreich ist, dass man auch eine Person hat, die jetzt nicht direkt aus den Naturwissenschaften kommt, um nochmal so einen anderen Blick auch darauf zu kriegen und zu sehen, hey, hier, also gerade wenn wir jetzt so über Quantenthemen sprechen oder sowas, hier müssen wir nochmal wirklich ein paar Schritte runterbrechen. Genau, und die schicken mir dann immer ihre Recherchen zu. Dann sprechen wir darüber, es ist viel Austausch hin und her und dann entsteht daraus dann halt das Skript. Dann drehe ich das im Studio, das versuchen wir immer möglichst effizient zu machen, indem wir mehrere Videos auf einmal drehen. Dann geht das in den Schnitt rein und ein großer Vorteil bei Breaking Lab ist, wir machen das jetzt schon so lange mit oft den gleichen Leuten, also es ist nicht so viel Fluktuation, dass man sich so gut kennt, dass diese Abläufe immer besser ineinander greifen und die eigentlich schon, also zum Beispiel ein Schnitt, und ich glaube, das ist wirklich einzigartig, unser Schnitt, obwohl die alle nicht aus dem Fach sind, die sehen schon, wenn irgendwie da eine chemische Formel, die eingeblendet wird, irgendwie da ein Fehler drin ist, dann sind die ziemlich gut, das da drin zu erkennen und das führt dazu, dass es einfach unfassbar effizient ist. Und nur so läuft es auch, also sonst könnte ich keine 2 Videos die Woche machen.
Wer schaut euch?
Breites Publikum. Es ist, man denkt immer so, das sind die ganz Jungen. Also die ganz, ganz Jungen sind es nicht. Es fängt so ab 14 an, geht dann aufwärts. Der Peak ist so bei 18. Das hat auch so ein bisschen statistische Gründe bei YouTube, weil die meisten Leute sich mindestens 18 machen. Aber es ist eine unfassbar flache Kurve. Und ich merke das ja immer, wenn ich dann Leute im echten Leben treffe, das sind klar viele so 18, 20-Jährige, also ganz viel Studis oder auch Leute, ganz oft treffe ich Leute, die selber in der Forschung sind. Das finde ich auch total toll, weil man einfach merkt, okay, die Leute, über deren Inhalte ich Content mache, konsumieren das Ganze auch. Aber das geht halt auch hoch. Also auch 40-Jährige, 50, 60-Jährige treffe ich regelmäßig. Und genau, es ist ein sehr breites Publikum. Man muss schon sagen, es ist überwiegend männlich. Das ist soweit ich weiß, bei allen naturwissenschaftlichen Kanälen so ein Thema, also allen, wo ich das kenne und das ist auch dann egal, ob eine Frau oder ein Mann vor der Kamera ist, es gibt da in der Regel einen männlichen Überhang, gerade auf YouTube, auf Instagram ist es zum Beispiel sehr ausgeglichen bei uns und genau, was glaube ich alle vereint ist, Interesse an Naturwissenschaften und ein Interesse an einer Vision von der Zukunft, die vielleicht nicht nur düster ist.
Das gibt einem ja Hoffnung. Wie lernen Schüler mit YouTube-Videos, auch wenn ich jetzt verstanden habe, dass wahrscheinlich die Mehrzahl deiner Zuschauerinnen und Zuschauer gar keine Schüler sind. Aber die Frage ist ja deshalb berechtigt, weil das auch der Titel deiner Diss ist.
Genau, also im Endeffekt habe ich mir angeschaut, wie man vor allen Dingen das Lernen auch verbessern kann. Aber also ich glaube, was man als allererstes mal festhalten sollte, es ist eine Tatsache, dass einfach viel mit YouTube-Videos gelernt wird. Es gibt ganz viele Studien, die James-Studie aus der Schweiz, oder es gibt hier vom Rat für kulturelle Bildung auch eine große Studie, die einfach gezeigt haben, okay, erstmal die jungen Leute konsumieren das und die Leute lernen auch damit. Und dann gibt's natürlich Wege, wie sowas besser verstanden werden kann. Und das ist auch so ein bisschen das, was wir versuchen zu unterstützen. Und ich glaube, also die ganz entscheidenden Punkte sind erstmal, die Leute müssen einem vertrauen. So, auch egal, ob junges oder altes Publikum, dieses Vertrauensthema ist im Internet ein großes Ding. Und das ist übrigens auch eigentlich eine ziemliche Good News, weil oft tut man ja so, als würden die Leute gar nichts mehr hinterfragen oder sowas. Das tun die schon. Also die Leute wollen schon wissen, okay, ist das jetzt ein Kanal, ist das ein Creator, wo ich so ein Vertrauen reinstecken kann? Also das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, um überhaupt so einen Kanal aufzumachen, um Wissen zu transferieren. Und dann gibt's halt so ganz simple Geschichten. Also das Thema Interaktivität, so absurd das klingt, weil ein Video natürlich erstmal nicht interaktiv ist, ist ein sehr relevantes Thema. Und da gibt's eine spannende Studie von Derek Muller, heißt der, ist witzigerweise auch ein YouTuber aus den USA, einer der größten Science-Creator, der aber auch seine Promotion darüber geschrieben hat. Der hat herausgefunden, wenn ich mit Fragen und mit sozusagen dem Aufwerfen von Fehlvorstellung, also sozusagen ich spreche etwas an, was einige Leute, wo man weiß, das haben einige Leute im Hinterkopf, die stellen sich irgendwie vor, dass zum Beispiel, wenn sich ein Objekt bewegt, das dann auch immer eine Kraft wirkt. Dabei ist es ja erstmal so, dass ich eine Kraft brauche, um etwas zu beschleunigen. Aber solche Fehlvorstellungen, wenn ich die anspreche, dann kann ich da auch was verändern. Und ich glaube, das ist einer der ganz entscheidenden Punkte. Also man muss sich überlegen, was ist der Wissensstand vom Publikum und was sind vielleicht auch falsche Vorstellungen, die sich so beim Publikum festgesetzt haben. Und da muss man darauf eingehen. Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und auch einer der Sachen, die ich festgestellt habe und auch immer wieder feststelle, ist, wenn wir so abstrakte Informationen haben wie Zahlen oder sowas, muss man sich Wege suchen, das Ganze einzuordnen. Weil es ist wirklich Wahnsinn, wie wenig intuitiv oder was für ein schlechtes intuitives Gefühl wir für Zahlen haben. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu, weil ich das immer sehr eindrucksvoll finde. Und ich habe mittlerweile wahrscheinlich, also ich halte ja auch viel Vorträge, ich habe wahrscheinlich 10.000 Leuten oder noch mehr. Einmal waren 3.500 Leute im Saal, die gleiche Frage gestellt. Und zwar berichte ich dann immer von den Innovationen, die ich mir anschaue, unter anderem vom CO2-Staubsauger auf Island erzähle dann sozusagen, wie das Ganze funktioniert, aber erzähle auch sozusagen, wie viel CO2 kann damit rausgezogen werden. In Island sind das 4.000 Tonnen. Und dann möchte ich immer, dass die Leute das einordnen. Dann mache ich immer so ein bisschen so Schätzspiele, wo die dann sagen, ja, wer glaubt, wie viele Deutsche sind das? 1 Million, 100.000, 10.000, 1.000. Am Ende sind so 357 Deutsche. Also es ist sehr, sehr wenig, was da kompensiert werden kann. Und das ist Wahnsinn, weil ich habe die Umfrage sehr oft gemacht. 90% der Leute schätzen es komplett falsch ein, weil wir halt mit solchen abstrakten Zahleninformationen schlecht umgehen können. Und ich glaube, das ist so einer der ganz wichtigen Punkte für mich immer, dass ich immer sage, wenn wir irgendwie eine Zahl haben, lass uns das ins Verhältnis setzen, weil sonst kann kein Mensch damit was anfangen. Und das Problem ist, das wird in der Regel nicht gemacht. Also besagt der CO2-Staubsauger, ich habe mir vorher ganz viele Berichte angeschaut, die Leute setzen das nicht ins Verhältnis. Sie stellen diese Zahlen in den Raum, es klingt nach einer irre hohen Zahl, 4.000 Tonnen, aber eigentlich kann niemand was damit anfangen und vor allen Dingen bei ganz vielen Leuten kommt dann so eine Fehlvorstellung auf. Genau, deswegen also, es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Man kann übrigens die Paper dazu auch online nachschauen, die ich da veröffentlicht habe. Aber ich finde ganz wichtig, also ne, Vertrauen schaffen ist sehr wichtig. Irgendwie versuchen, ein bisschen interaktiv zu sein, mit Fragen arbeiten zum Beispiel und diese abstrakten Informationen einordnen. Weil die Leute denken immer, sie wüssten, was dahinter steckt, aber in Wirklichkeit haben die allerwenigsten Leute ein Gefühl für sowas, gerade für sehr hohe Zahlen.
Gibt es Studien, die belegen oder die erforschen, wie viele Schülerinnen und Schüler jetzt ganz konkret mit diesen Lernvideos, die auch in der Regel ja von Lehrern gemacht wurden oder von älteren Schülern oder Studierenden, den Stoff, den Lehrplan abzuarbeiten, weil das, was du machst, ist ja gewissermaßen informelles Lernen, ne? Ein Thema, was einen vielleicht interessiert. Aber jetzt bezogen auf das formelle Lernen im schulischen Kontext, wie haben sich da die Gewichte verschoben? Weil die Videos sind ja oft echt sehr gut, ist ja auch logisch. Ne? Top-Lehrer, die das top erklären. Und im Klassenraum stehen ja nicht immer Top-Lehrerinnen oder Top-Lehrer.
Also da gibt es ganz viele Studien zu. Vielleicht noch ganz interessant, es gibt vom Rat für kulturelle Bildung ist einer dieser Studien. Da hat sich so gezeigt, dass über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die YouTube-Videos nutzen, damit auch für die Schule lernen. Das war, glaube ich, von 2019. Das heißt, mittlerweile sollte der Wert, also gerade durch Corona, auch massiv gestiegen sein.
An die 100 würde ich tippen, oder? Also im Freundeskreis meines Sohnes sind es 100%, da bin ich sicher.
Ich glaube, dass die James-Studie, diese Studie aus der Schweiz, ich meine, dass die bei 4/5 auf, also nochmal deutlich höher. Das heißt also, erstmal ganz, ganz viele machen das. Was ich interessant fand bei dieser Studie vom Rat für kulturelle Bildung ist, dass da auch gefragt wurde, also was sind denn die Gründe dafür? Und da wird ganz viel angegeben, also ich kann mir verschiedene Personen anschauen und gucken, wo verstehe ich es am besten, bei welcher Person, das ist natürlich ganz wichtig. Aber das Allerentscheidendste ist eigentlich, ich habe mein eigenes Lerntempo. Und ich glaube, das kann man sehr gut nachvollziehen, wenn man sich so an die Schule oder auch an die Uni erinnert. Manchmal blickt man einmal kurz nach hinten, wieder nach vorne und es sind irgendwie 10 Dinge passiert. Manchmal hat man auch das Problem, dass man denkt so, boah, wann geht das hier vorbei? Das ist ja alles trivial. Und dieses Lerntempo, ich glaube, das ist im Endeffekt das, was es so unfassbar wertvoll macht, dass man immer wieder zurückgehen kann, dass man das Tempo sogar verstellen kann, dass man sagen kann, ey, jetzt gerade kann ich mich nicht konzentrieren, ich mache das irgendwie zeitversetzt nochmal. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, wenn es um das Lernen geht.
Welche Rolle spielen KI-Lerntools heute in der Schule?
Also heute in der Schule in Deutschland sieht eher mau aus. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass es noch nicht so weit ist. Ich war letzte Woche in Dublin beim Digital Youth Summit, wo es tatsächlich genau um die Frage geht, ja, wie wachsen eigentlich Kinder im digitalen Zeitalter auf? Und das Thema, warum ich auch da war, ich war da auf so einem Panel, ging darum, ja, wie verändert sich das? Und das war jetzt so das Ende von meiner Promotion, weil es ja viele der Tools, die wir dann auch in der Gesellschaft wahrgenommen haben, sich in den letzten 4-5 Jahren wirklich so stark entwickelt haben, ist das auch der Ausblick von der Promotion gewesen, dass ich gesagt habe, naja, das wird das Lernen massiv verändern. Jeder hat so einen privaten Tutor sozusagen, und zwar auf YouTube haben wir ja das Thema, hat man theoretisch auch einen privaten Tutor, der einem viele Dinge beibringt, aber der kann halt nicht reagieren. Das ist diese Interaktivität fehlt. Und das ist, glaube ich, das Nonplusultra bei den KI-Tools, dass wir an einen Punkt kommen werden, wo wir interaktiv die Möglichkeit haben, immer wieder Fragen zu stellen, uns Dinge auf verschiedenen Wegen erklären zu lassen, bis ich als Individuum es wirklich verstanden habe. Und da sind wir auf einem ganz guten Weg. Es gibt ja auch ein paar echt verrückte Tools. Ich weiß nicht, ob einige hier dieses Tool von Notebook LM kennen, wo ich gebe ein Paper oder irgendein PDF rein, das kann auch ein Geschäftsbericht sein, und kriege daraus einen Podcast, wo zwei Leute sich darüber unterhalten und sich auch gegenseitig Fragen stellen. Tatsächlich ist auch toll, weil Notebook LM ja Quellen referenziert. Das heißt, das sind wirklich nur die Infos, die in diesem PDF drin sind. Und ich glaube, das gibt eine ganz gute Perspektive davon. Ich habe mal mit den Entwicklern davon gesprochen, die haben gesagt, das soll langfristig so werden, dass man auch unterbrechen kann und sagen kann, warte mal ganz kurz zurück, was hat es da mit irgendwie, weiß nicht, den Geschäftszahlen vom letzten Monat auf sich, warum sind die irgendwie niedriger? Und das wird dann irgendwann an einen Punkt kommen, wo das auch visuell ist. Das ist ja auch ganz spannend, weil man auf der einen Seite hat man den Vorteil, man nutzt den auditiven und den visuellen Kanal. Da gibt's ganz, ganz viel Forschung. Mayer, so ein Bildungsforscher, der hat schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass es ganz wichtig ist, weil es sozusagen zwei Areale im Gehirn sind. Und wenn wir beides nutzen, können wir viel, viel effizienter lernen. Aber es gibt auch andere Aspekte, die da sehr interessant sind. Zum Beispiel, ein Grund, warum Influencer ja so beliebt sind, sind die parasozialen Beziehungen. Also die Beziehung, die zum Beispiel ich zu meinem Publikum habe. Es ist keine reale Beziehung, weil es eine einseitige Beziehung ist.
Ich wollte gerade sagen, das Publikum hat auch die Beziehung zu dir und nicht umgekehrt.
Genau. Aber es ist interessant, weil es da Studien zu gibt, die gezeigt haben, dass es halt diese parasozialen Beziehungen gibt, dass sozusagen das Gegenüber, obwohl ja eigentlich allen klar ist, dass das sozusagen, ich kann nicht mit 600.000 Leuten irgendwie eine Beziehung aufbauen, auch nicht mit 600.000 Leuten interagieren, trotzdem diese Beziehung da ist und die tatsächlich ziemlich stark ist. Und auch sowas, glaube ich, wird langfristig, also mit diesen ganzen KI-Tools, mit Generative AI, wo man dann irgendwie einen Videocharakter hat, der mir durch mein Mathe-Problem hilft. Und das ist sozusagen der Charakter, zu dem ich dann auch eine Beziehung aufbaue. Das kann wirklich, also das wird eine Revolution sein im Bildungssektor. Spannend wird es sein, wie wir darauf reagieren und wie wir auch den jungen Leuten beibringen, damit umzugehen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance und eine Riesenherausforderung und wir müssen irgendwie einen Weg finden, das ja gut zu bewältigen.
Wie sieht denn die parasoziale Beziehung zu einem Avatar aus?
Tatsächlich kann die extrem stark sein. Es gibt, das sind dann so Fun-Studien, aber ich habe mal von einer Forscherin gehört, die hat sich angeschaut, wie ist denn die Beziehung zu Harry Potter-Charakteren. Und hat sich herausgestellt, dass wenn ein Charakter von Harry Potter, wenn sozusagen da die Nachricht kommt, dass da einer stirbt, dass einen ähnlich großen Effekt hat, wie wenn jemand in der entfernten Umgebung, also eine Person, die man irgendwie kennt, jetzt nicht die Mutter oder sowas, aber sozusagen, wo man eine durchaus eine Beziehung zu hat, stirbt, dass es einen ähnlichen Effekt hat. Und tatsächlich es gibt ganz viele Aspekte, die diese parasoziale Beziehung beeinflussen. Das ist extrem gut untersucht. Leider nicht, weil das der Bildungssektor so spannend ist und weil da so viel geforscht wird, sondern tatsächlich vor allen Dingen aus einer Marketingperspektive wurde extrem viel geforscht. Wie wird denn so eine Beziehung besonders stark? Aber genau, also es ist hundertprozentig klar, dass man zu so einem Avatar eine Beziehung aufbauen kann. Und man sieht das erstaunlicherweise. Ich höre öfter so Geschichten aus gerade asiatischen Ländern, wo Leute ja auch wirklich teilweise sehr ungesunde Beziehungen zu KI-generierten Avataren aufbauen. Das wird nämlich, also das ist auch so ein Faktor, der wird spannend. Also gerade mit Deepfakes, oder es muss ja gar kein Deepfake mehr sein, es kann ja einfach eine KI-generierte Person sein. Da brauchen wir Medienkompetenzen, um nicht massiv manipulierbar zu werden in dem Bereich. Und das, ich finde es erschreckend, weil da sehe ich null Bewegung aktuell.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch nicht zu werden, sondern zu sein. Also wenn du das beschreibst, ne, dass die Trauer über eine sterbende fiktionale Figur oder dann eventuell ein Avatar genauso groß ist wie vielleicht zu einer Klassenkameradin oder einem Klassenkameraden, das ist ja eher eine traurige Nachricht, wenn das so ist.
Ja, also das ist, wie gesagt, es gibt halt auch positive Aspekte, weil es hat sich auch gezeigt, durch parasoziale Beziehungen kann zum Beispiel der Lernerfolg gestärkt werden. Aber ich persönlich sehe, da drin die größte Gefahr. Also wir reden ja oft über Gefahren von KI und ich glaube, da ist super viel Blödsinn dabei, wo Leute Angst haben. Also wir werden unsere Jobs sehr wahrscheinlich nicht an die KI verlieren. Es wird auch keine Cyborgs geben, die versuchen, die Menschheit auszulöschen oder sowas. Aber was ein Problem ist, gerade in der Demokratie, sind falsche Informationen und Manipulationen durch KI-generierte Inhalte. Und das sehen wir jetzt schon. Und das ist jetzt der Anfang. Und ehrlich gesagt haben wir das auch schon vor Jahren, hat man das schon sozusagen prognostiziert, dass das kommen wird. Es fehlen aktuell, soweit ich das sehe, noch massiv die Antworten darauf.
Tja, das ist wohl Konsens, dass wir keine Antworten bisher darauf haben.
Ich glaube, es gibt Antwortoptionen. Also das vielleicht also auch nochmal als gute Nachricht dazu. Es gibt Antwortoptionen, gerade was, also ich habe das Wort Medienkompetenz jetzt schon öfters gesagt. Das ist so das, was ich viel höre und wo ich auch selber sehr dran glaube. Das ist übrigens auch am Ende vom Buch schreibe ich so ein bisschen darüber, also schreibe ich über KI und schreibe auch darüber, warum ich glaube, dass es diese Antwort mit den Medienkompetenzen das Nonplusultra ist, weil man es halt nicht, das sind kein Katz-und-Maus-Spiel mehr so sehr, sondern es ist, man befähigt die Leute dazu, sich in der digitalen Welt besser zu bewegen und das hat einfach einen langfristigen Effekt. Und ich glaube also sozusagen, es gibt da schon irgendwie Ideen, die Umsetzung, vielleicht ist es das bessere Wort, die Umsetzung, die politische Umsetzung, da mangelt es meiner Meinung nach sehr dran, weil man immer nur hört, ja, uns, das ist ein wichtiges Thema, es ist uns sehr bewusst, aber es wird eigentlich wenig dafür getan, da was zu verändern.
Die politische oder die gesellschaftliche?
Oh, die Gesellschaft ist, glaube ich, sehr bereit dafür. Das merke ich auch, wenn ich mit Leuten spreche. Alle sagen immer, es ist irgendwie wichtig. Und es gibt auch ganz viele so kleine Initiativen. Es fängt ja schon damit an, dass man vielleicht versucht, nicht nonstop online zu sein, weil man dadurch ja auch nonstop sozusagen angreifbar ist, wenn man so möchte, also manipulierbar ist. Und da gibt's ganz, ganz viele Bewegungen, die sind halt sehr unkoordiniert in der Regel. Und das ist dann irgendwie, es ist dann mal eine Schulklasse aus einer kleinen Stadt, die irgendwie da eine Aktion macht oder mal einen Verein oder sowas. Aber dieses groß angelegte, hey, lass uns mal dieses Riesenproblem, auf das wir gerade wirklich mit Vollspeed zufahren, angehen. Da habe ich das Gefühl, das sehe ich nicht so, dass da irgendwie groß was verändert wird.
Wie willst du das denn politisch lösen, über Regulierung? Der Versuch wurde ja nun schon vielfach in Europa unternommen und er hat sich immer als zahnloser Tiger erwiesen.
Ich glaube, es ist dieser edukative Ansatz. Also vielleicht tatsächlich, wie gesagt, im Buch schreibe ich da auch ein bisschen drüber, aber ich habe mir selber mal die Frage gestellt, okay, was kann ich denn tun? Weil tatsächlich war so ein bisschen der Gedanke, jetzt schreibe ich die ganze Zeit über Innovation, jetzt muss man selber mal ein bisschen innovativ sein. Und ich habe mit einem Studienkollegen zusammen, haben wir so ein Projekt aufgesetzt, wo wir im Endeffekt versucht haben, Medienkompetenzen zu vermitteln. Und das funktioniert über, also wir haben uns angeschaut, was sind Ansätze, die es gibt in Studien, die beschrieben werden, gegen Social Media Sucht. Also um allein mal dafür zu sorgen, dass man bewusster dort unterwegs ist und dass man auch nicht nonstop online ist, weil wie gesagt, sonst ist man ja nonstop dieser Manipulation ausgesetzt. Und das ist ganz interessant, weil diese Studie, die läuft gerade, die letzte noch dazu, da haben wir sozusagen, also wir haben erst dieses Tool entwickelt, da haben wir 2.500 Leute befragt, erstmal versucht herauszufinden, was sind denn überhaupt die Probleme, also wie kommt es eigentlich, dass die Leute nonstop online sind. Und da hat sich massiv gezeigt, dass die Leute einfach eine komplett falsche Wahrnehmung von ihrem eigenen Online-Konsum haben. Eine Stelle, die ich ganz spannend fand bei dieser ersten Umfrage war, dass die Leute angeben mussten, was ist denn die ideale Bildschirmzeit für dich? Haben alle Leute so irgendwie 2 Stunden oder sowas angegeben, also Smartphone-Zeit. Und dann sollten die im Laufe dieser Umfrage auch mal angeben, glaubst du denn, du hast deinen Medienkonsum gut im Griff? Und die allerletzte Frage war, jetzt holt mal euer Handy raus, überprüft die Bildschirmzeit, haben so eine kleine Anleitung gegeben. Und das war spannend, weil die Leute, also ganz viele Leute haben angegeben, ja, ich habe meine Medienzeit im Griff, 2 Stunden ist so optimal. Und in der Regel lag der Wert, der reale Wert ungefähr doppelt so hoch. Und da sieht man schon, es fehlt einfach eine Reflexion da. Und daraus haben wir dieses Tool entwickelt, diese Studie läuft gerade noch. Ich hatte vorhin mal geschaut, wir haben ja so 30 Antworten bis jetzt oder sowas. Und da durchlaufen Leute so ein 14-tägiges edukatives Programm, um die Medienkompetenz zu verbessern. Und die Ergebnisse sind bis jetzt wirklich crazy, weil im Schnitt die Leute diese Bildschirmzeit reduzieren, und zwar um 45% circa. Aber was ich am spannendsten daran finde, ist, wir haben natürlich auch so ein bisschen geschaut, okay, habt ihr denn das Gefühl, dass ihr jetzt einen bewussteren Umgang habt? Also ein bisschen rauskommt aus diesem Doomscrolling und man schaut sich irgendwie 100 Katzenvideos an und nachher kann man sich an nichts mehr erinnern, sondern habt ihr das Gefühl, dass ihr einen Mehrwert aus den Inhalten oder einen höheren Mehrwert jetzt aus den Inhalten bezieht? Und das hat sich, also geben die Leute an, dass dem so ist. Und das finde ich ganz spannend. Und was wir jetzt noch machen wollen, ist, dass wir sozusagen nochmal zeitversetzt schauen, ob das auch einen langfristigen Effekt hat. Aber so die ersten Ergebnisse deuten für mich massiv darauf hin, dass dieser edukative Ansatz funktioniert. Und deswegen glaube ich auch, also Regulierung hilft, glaube ich, nicht so sehr, weil es wird immer Wege geben. Und ehrlich gesagt, das ist auch ein massiver Eingriff in die Meinungsfreiheit. Und es gibt ja auch ganz viele positive Dinge, die durch Social Media entstehen können. Also allein dieser Wissenszuwachs, der enorm ist. Aber es ist halt krass, dass wir den Leuten nie die Tools mitgegeben haben, sich in dieser digitalen Welt zu bewegen. Und ich glaube, das wäre der einfachste Ansatz. Es wird nicht so viel Geld kosten. Es wird den Leuten mental besser gehen. Mentale Gesundheit ist auch so ein Faktor dabei. Wir sind weniger angreifbar für Manipulation. Produktivität würde sich steigern. Tatsächlich der Punkt, wo wir angefangen haben, hey, lass uns da mal in dieses Thema genau reinschauen, waren, dass ein befreundeter Unternehmer mir gesagt hat, er hatte ein Gespräch mit einer Azubi und die waren in diesem Gespräch drin, zu zweit, wohlgemerkt, und sie holte irgendwann ihr Handy raus und öffnete Instagram. Und er war komplett perplex und fragte sie so, hallo, wir sprechen hier gerade. Und sie meinte, oh, es tut mir so leid, ich bin so süchtig. Und das war so, wo ich dann, also das hat auch so einen Produktivitätsaspekt tatsächlich, wenn man sich überlegt, hey, wie viel die Leute am Tag am Handy sind, auch in der Arbeitszeit. Und genau, ich glaube, also deswegen dieser edukative Ansatz. Ich glaube da sehr dran und versuchst du jetzt gerade tatsächlich auch so ein bisschen selber mal innovativ zu sein und das zu verfolgen.
Okay, da hatten wir gerade ein Missverständnis. Ich habe den Begriff politisch anders definiert als du, weil das, was du unter edukativ beschreibst, würde ich unter gesellschaftlich fassen.
Die Bewegung muss natürlich, also ich finde, die Politik hat schon die Aufgabe, sowas dann anzuschieben. Ja, weil wenn sowas immer nur aus der Gesellschaft kommt, dann haben wir diesen Flickenteppich, den ich vorhin beschrieben habe. Und ich glaube, man muss politisch sowas anschieben. Weil sonst, ich finde, es ist so schwierig, ich höre auch ganz oft so, ja, so aus der Politik, das funktioniert nicht. Und ja, das ist super schwierig aus der Politik. Aber wenn es nicht von der Politik kommt, dann haben wir hier irgendwie eine Lehrkraft, die mega engagiert ist, die sich darum kümmert. Und da irgendwie eine Bürgermeisterin, die irgendwie sagt, ey, das ist ein wichtiges Thema für unsere kleine Stadt. Aber du hast einen ganz, ganz großen Prozentsatz, der damit nicht erreicht wird. Aber man muss es flächendeckend eigentlich machen.
Verstanden, es muss aus der Bildungspolitik kommen. Wie schätzt du denn als Wissenschaftskommunikator den Status quo der Wissenschaftskommunikation in Deutschland ein?
Besser, als wir immer sagen. Also es wird ja sehr viel gemeckert auch darüber. Ich habe das Gefühl, dass, also A, es gibt schon viele gute Creatorinnen und Creator. Es gibt ehrlich gesagt auch schon viele Quatschkanäle, wo man so ein bisschen denkt, so, oh, muss das jetzt wirklich sein? Also das Thema Populismus auch da natürlich immer größer wird. Was ich ganz positiv wahrnehme, ist, dass die Unis da immer professioneller werden. Und das auch ein bisschen von, also die Richtung weggeht von, okay, jedes Institut braucht so einen eigenen YouTube-Kanal oder sowas, weil das hat man oft gesehen, das funktioniert immer nur so halb, weil A, die Leute müssen auch noch forschen, die haben gar nicht die Zeit dafür, das alles zu betreiben, und B, ist die Qualität dann oft auch so Mittel gewesen, aber dass sozusagen da immer mehr professionelle Kooperationen eingegangen werden und es auch immer einfacher wird, deswegen mit den Unis zusammenzuarbeiten. Also als ich angefangen hatte, da wurde YouTube auch noch sehr gerne belächelt und war sozusagen, ah, das Fernsehen kommt, da machen wir alle Türen auf. YouTuber, wissen wir nicht, ob wir das irgendwie reinkriegen. Dabei erreicht man ähnlich viele Leute und noch vor allen Dingen mehr die Nische, die sich wirklich für auch diese Themen interessiert. Und das hat sich sehr aus meiner Sicht zum Positiven verändert. Also es ist Wahnsinn, wie offen die sind und wie sehr sie auch verstehen, hey, da sollten wir jetzt mal ein bisschen Zeit rein investieren, weil wir damit ein paar hunderttausend Leute erreichen und denen zeigen können, hey, das machen wir hier eigentlich. Und es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit das mitkriegt, weil A, finanziert die das und B, ergeben sich daraus ja auch ganz oft Dinge. Also ich meine, wir machen ja mit der Sprint auch Sachen zusammen, und einer meiner Lieblingsbegegnungen war, da war ich bei Frau Zeisberg bei AWOZ und dann sprach mich jemand an, hey, eigentlich arbeite ich heute gar nicht, aber ich bin extra reingekommen, weil ich dir sagen wollte, du hattest schon mal ein Video über AWOZ gemacht und ich hatte das gesehen und habe mich daraufhin einfach mal hier beworben und jetzt bin ich hier und forsche einfach hier. Und das finde ich ist irgendwie so ein Zeichen, das zeigt, okay, da funktioniert Wissenschaftskommunikation und hat auch einen positiven Output.
Elisabeth Zeisberg hatten wir auch schon hier im Podcast. Hört euch gerne die Folge an, macht sehr, sehr spannende Sachen in Göttingen. Die jungen Leute, die lesen ja gar nicht mehr und du machst jetzt ein Buch. Warum?
Tatsächlich, weil ich da die Möglichkeit habe, auch mal Geschichten zu erzählen, die ich in meinen YouTube-Videos nicht so gut erzählen kann. Und zwar ist der Fokus in dem Buch, also klar, ich berichte auch von Innovationen, aber ich berichte vor allen Dingen auch von den Menschen dahinter. Also Frau Zeisberg kommt dort auch drin vor, auch ein paar andere Sprintgesichter, Hendrik Dietz zum Beispiel. Und ich erzähle so ein bisschen davon, ich treffe diese Leute ja, verbringe einen Tag, teilweise auch mehrere Tage mit denen. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen anekdotischer erzählen, wie sind die so drauf und was macht aus meiner Sicht auch so ein bisschen dieses Innovative an den Leuten aus, was sind so die Charakterzüge. Und das ist in einem Video extrem schwierig, weil man auch teilweise, also wenn man immer eine Kamera dabei hat oder einen Kameramann dabei hat, dann sind viele Dinge auch einfach, existieren da nicht. Also so kleine Momente, die man dann irgendwie hat. Aber beim Buch hatte ich halt die Möglichkeit, auch sowas zu erzählen und war zum Beispiel auch in Rumänien, beziehungsweise auch bei Marvel Studios. Man muss sagen, Sprint deckt schon einfach viele Innovationen in Deutschland ab, deswegen ist da eine gewisse Überschneidung. Aber genau, war da in einem Forschungslabor, wo ich auch niemals eine Kamera mit hätte reinnehmen können und habe dort den ganzen Tag mit den Forscherinnen und Forschern verbracht, habe mit denen gegessen und sowas. Und da kriegt man nochmal einen anderen Einblick, als wenn man jetzt halt als Kamerateam da vorbeikommt. Und das war so ein bisschen die Idee von dem Buch, diese Menschen, diese klugen Köpfe in den Vordergrund zu stellen.
Ihr geht, also du und deine Co-Autorin, ihr geht ja in dem Buch systematisch so die wichtigsten Innovationsfelder durch. Gesundheit, Energie, Klima, KI am Ende. Gibt es da ein Feld, was dir besonders am Herzen liegt, oder würdest du sagen, nee, im Grunde alles wichtig, alles gleich interessant?
Also erstmal würde ich sagen, dass es schon alles wichtig ist. Interessanterweise ist das ja auch alles sehr vernetzt miteinander. Ich glaube so, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema Klimawandel sprechen, da denke ich immer so ein bisschen, ah, okay, wir reden viel über CO2 und sowas, aber eigentlich müssten wir viel mehr über Energie sprechen. Das ist das, wo das Potenzial drin ist. Und das ist, also, das ist jetzt vielleicht, also du hast direkt so reagiert, er ist ja total einleuchtend. Aber es ist so interessant, weil ich glaube, den meisten Leuten ist das gar nicht so klar, dass wenn wir darüber sprechen, dass es da wirklich darum geht, ey, wir müssen einfach nur ändern, wie wir unsere Energie erzeugen. Und wir haben da auch schon ein paar Möglichkeiten. Gleichzeitig ist Energie aber auch wichtig, wenn wir über KI sprechen. Gleichzeitig ist Energie tatsächlich sogar auch wichtig, wenn wir über sowas wie Gesundheit sprechen, weil tatsächlich außerhalb von Deutschland oder von Europa, von der westlichen Welt, ist es so, dass es da viele Orte gibt, wo mangelndes stabiles Stromnetz durchaus auch ein Gesundheitsrisiko ist. Auch wenn wir über Ernährung sprechen, ist Energie ein sehr wichtiges Thema. Deswegen würde ich sagen, also Energie ist schon einfach ein sehr, sehr entscheidender Punkt für unsere Zukunft. Und da liegt auch ein bisschen der Fokus beim Buch drauf, aber auch alle anderen Bereiche. Also die Gesundheitsthemen sind sehr, sehr groß. Wir wissen, es werden öfter Pandemien kommen. Das heißt, auch da müssen wir gucken, wie können wir in Zukunft darauf besser reagieren. Das Ernährungsthema ist auch ein ganz großes und auch etwas, wo ganz viele Dinge, glaube ich, falsch verstanden werden. Eines der ganz großen Probleme, die wir da haben, ist einfach Platzmangel. Was, glaube ich, viele Leute nicht so auf dem Schirm haben. Aber es fehlt eigentlich wirklich an Landfläche, die nicht bereits verwendet wird und wo auch nicht jetzt irgendwie ein Regenwald draufsteht, den wir dann abholzen müssten, um Lebensmittel zu erzeugen. Das heißt also, wir müssen Wege finden, dass wir mit der Landfläche, die wir haben, und der Seefläche, was auch durchaus noch viel Potenzial hat, wie wir da Lebensmittel für mehr Menschen erzeugen können langfristig. Und das im Angesicht von mehr Extremwetterereignissen und Dürren und sowas. Also genau, es gibt ganz viele Herausforderungen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, also wenn wir im Sektor Energie große Schritte voranmachen, hat das eigentlich immer einen positiven Effekt auf alle anderen Bereiche.
Was macht dich optimistisch, dass wir trotz der aktuellen Weltlage den Klimawandel noch rechtzeitig in den Griff bekommen?
Also auf jeden Fall die ganzen Menschen, mit denen ich zu tun habe, diesen ganzen innovativen Leuten. Ich hatte die Tage ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem von Spektrum der Wissenschaft, der sagte, oh, immer wenn er mit Klimaforschern spricht, die können nicht mehr, die sind irgendwie wirklich komplett erledigt und erschöpft. Interessanterweise, wenn man mit Innovatorinnen und Innovatoren zu tun hat, und das brauche ich dir nicht sagen, du wirst es wahrscheinlich selber spüren, das sind oft total euphorische Menschen, die irgendwie gut drauf sind. Und ich glaube, das liegt daran, weil sie halt diese Handlungsfähigkeit sehen. Die sehen, ey, wir haben hier Innovation, die tatsächlich noch ziemlich viel verändern können. Und ich glaube, das ist was mich auch immer ermutigt, dass ich sehe so, ey, also wir sind nicht irgendwie komplett schutzlos ausgeliefert, sondern wir haben ganz, ganz viele Innovationen in der Hand. Es gibt auch ganz viele Entwicklungen, die super positiv sind. Wenn man sich den Ausbau der Erneuerbaren anschaut, die Internationale Energieagentur gibt ja immer so Prognosen darüber raus, wie viel wird in Zukunft dazu gebaut werden für Solarstrom, glaube ich, seit 2009. Die lagen jedes Jahr falsch, weil wir jedes Mal mehr dazu gebaut haben als gedacht. Also das darf man, finde ich, also und das ist eine Good News, also wir haben darüber ein YouTube-Video gemacht. Außerhalb davon habe ich das nirgendwo gesehen. Es ist Wahnsinn, wie wenig, es gab schon ein paar Artikel dazu, aber es war definitiv nicht so eine große Nachricht wie die Angst vor Blackouts in Deutschland oder sowas, wo noch nie einer eingetreten ist, aber hey, man kann ja mal 100 Berichte darüber machen. Ich glaube also wenn man sich mit diesen guten Nachrichten beschäftigt, dann sieht man schon, dass es durchaus Hoffnung gibt und dass man da nicht irgendwie so den Kopf in den Sand stecken soll. Und vielleicht noch ein, das ist mein absolutes Lieblingszitat von Karl Popper, es gibt zum Optimismus keine vernünftige Alternative. Das ist, finde ich, dann auch noch entscheidend, weil wenn man sich dem Ganzen hingibt und sagt so, boah, das wird ja die Welt geht unter, dann macht man ja auch nichts mehr. Deswegen, also ich bin ein grundoptimistischer Mensch, ohne komplett naiv zu sein, hoffe ich zumindest.
Und eine weitere gute Nachricht ist ja, dass künstliches Fleisch, also mit Tissue Engineering erzeugtes Fleisch offenbar gut schmeckt.
Ja, tatsächlich, also beziehungsweise es schmeckte, ich konnte keinen Unterschied schmecken.
Du bist kein Vegetarier, oder?
Ich esse kaum Fleisch tatsächlich, weil ich einfach, weil tatsächlich schon auch viele Leute aus meinem Freundeskreis irgendwie vegetarisch bin. Ich bin selber, also sozusagen, wenn es was gibt und das auch sozusagen, es gibt keine richtige Alternative dazu, dann esse ich schon auch mal Fleisch, aber eigentlich esse ich ganz wenig.
Okay, du kannst es noch beurteilen, jedenfalls.
Ich kann es auch genau,
jeden Fall noch beurteilen. Und das kann man in deinem Buch lesen, ne? Oder in eurem Buch kann man das lesen, dass du halt die Chance hattest, ich hatte die Chance noch nicht, einfach das mal zu probieren.
Und einfach nachdem ich einen Vertrag unterschrieben habe, dass ich die nicht verklagen werde, wenn ich Schäden davon nehme oder sterbe.
Ah, okay, gut.
Aber ich
zumindest kurzfristig oder im letzten Monat, wann immer das war, du siehst noch ganz gesund aus hier im Kamerabild zumindest, ja. Okay, und es war wirklich identisch oder wie?
Ich konnte keinen Unterschied schmecken.
Also die haben so einen Blindtest gemacht,
genau, und hast auch falsch gelegen. Genau, ich habe sozusagen echtes Fleisch versus In-Vitro-Fleisch miteinander vergleichen sollen und sowohl optisch als auch vom Geschmack, und ich war tatsächlich nicht in der Lage, einen Unterschied zu schmecken, auf gar keinen Fall, und zu sehen, ehrlich gesagt, auch nicht.
Next Generation Pepsi Test versagt. Was sind deine Pläne für die kommenden Jahre?
Viele Pläne. Also ich mache ja gerne Dinge. Ich finde, machen macht glücklich. Auf der einen Seite möchte ich weiterhin Content machen. Ich möchte irgendwie viele Leute mit Wissenschaft erreichen, begeistern auch. Das heißt, das möchte ich auf jeden Fall weitermachen. Auch mir hoffentlich noch viele Sachen von der Sprint anschauen. Da freue ich mich drauf. Und gleichzeitig, also dieses Social-Media-Thema ist schon was, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das interessiert mich, da will ich weitermachen. Jetzt gucken wir mal, wie die Studie weiterläuft. Aber also ich sehe jetzt nicht so, dass ich direkt einen Plan habe, okay, da brauche ich jetzt ein Business draus oder ein Startup oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, ich bin da aus Interesse reingegangen und habe gemerkt, ach du Scheiße, das ist unfassbar wichtig. Es ist tatsächlich erstaunlich, was da auch möglich ist. Und ich glaube, irgendwie will ich jetzt gucken, was ich daraus mache. Ich habe noch keinen konkreten Plan, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich weiter begleiten wird und was sozusagen jetzt, wo die Promotion geschafft ist, ist da ja auch Zeit dann sozusagen für ein neues Projekt. Und ich glaube, das werden so meine zwei großen Themen sein. Also weiterhin Videos machen und dann halt so ein Thema rund um Medienkompetenz, Social Media, wie können wir dieses riesengroße Problem, wo wir gerade eigentlich schon drin sind, aber vor allen Dingen auch noch weiter drauf zusteuern, wie können wir damit umgehen? Ich glaube, das wird so mein großes Thema sein.
Welche Sprunginnovation wünschst du dir für das Jahr 2050?
2050? Ui, das ist aber noch sehr weit weg. Definitiv eine konstante, möglichst günstige, saubere Form der Energiegewinnung, wo wir unabhängig von sind, also unabhängig von anderen Ländern. Ich glaube, das ist noch so ein relativ relevanter Faktor für mich, weil ich finde, das wird oft außen vor gelassen, dass das ja durchaus auch entscheidend ist. Also woher kommen die Ressourcen, woher kommen die Produkte? Ich glaube, das wäre sowas, wie gesagt, Energie, da hängt so viel dran. Und ich glaube, also das Schöne ist, das ist ja auch nicht was, also ehrlich gesagt, glaube ich, das werden wir nicht 2050 erreichen, sondern schon früher, weil wir da eigentlich auf dem besten Weg zu hin sind. Aber genau, ich glaube, das wäre sowas, wo ich sagen würde, okay, das würde ich mir wünschen. Aber wie gesagt, ich glaube, also wir sind da eigentlich auf dem besten Weg zu hin, weil es, also sowohl, wenn wir uns jetzt Erneuerbare anschauen, wie Wind und Solar und auch, ne, gibt es ja ganz viele andere Sachen, wenn wir uns Gezeitenkraftwerke anschauen, da gibt es ganz viel Potenzial. Wir haben jetzt auch mittlerweile die Speichertechnologie, die bezahlbar ist. Wenn wir dann noch ein bisschen weniger abhängig sind von Ressourcen dafür aus, also vor allem aus China und den USA, das fände ich noch ganz stark. Aber genau, ich glaube, das Energiethema ist für mich, würde ich mir sehr wünschen, dass wir das hinkriegen. Und vielleicht halt was wegen Social Media. Ich glaube, also so einfach, dass eine Demokratie, dass ein Diskurs in der Demokratie wieder funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Sprunginnovation für braucht oder halt wirklich, ob es eine Änderung in der Diskussionskultur, aber halt auch, ich glaube, massiv in der Kompetenz des Diskutierens, des Online-Seins, des Social-Media-Nutzens. Ich glaube, vielleicht hätte ich das nehmen sollen. Weil, wie gesagt, Energie, habe ich das Gefühl, sind wir eigentlich schon auf einem guten Weg.
Ja. Also vielleicht brauchst du keine Sprunginnovation im klassischen Sinne, sondern einen Sprung in der Medienkompetenz.
Sprunggesellschaft.
Danke, Jakob.
Vielen, vielen Dank.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr unseren Podcast schätzt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt, wenn ihr ihn auf eurer Podcast-App bewertet oder vielleicht sogar eine kleine Review hinterlasst. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner in 14 Tagen. Da kommt dann die nächste Folge und bis dahin gilt wie immer, bleibt neugierig.